Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welche von diesen 3 ist deiner Meinung nach nun der Nächste gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich ein lang gegebenes Versprechen einlöse. Denn heute werde ich über den Text sprechen, der überschrieben ist mit das Weltgericht. Er ist aus dem 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und die letzte von den 3 Geschichten in diesem Kapitel. Wie Monika gesagt hat, es sind die Endzeitreden Jesu. Und im Kapitel darauf wird mit der Salbung die Passion eingeleitet. Es sind die letzten Gleichnisse vor Karfreitag. Ein Wort vorab zum Gericht. Nach meiner Beobachtung gibt es 3 typische Reaktionen unter Christen auf Gerichtstexte. Da sind die einen, die sich zurücklehnen und sagen: Endlich bekommen die anderen den Ernst der Lage zu hören. Und dann gibt es die, die sagen: Ich will das nicht hören. Ich habe Angst. Und die sich am liebsten verkriechen würden. Ich kann beides sehr gut verstehen. Und dann gibt es auch noch die 3, vermutlich die häufigste Reaktion, die sagt: Gericht, das ist doch so ein eher vorösterliches Thema. Wir sind doch alle gerecht aus Gnade, denn dafür ist Christus doch gestorben. Warum beschäftigen wir uns damit? Wie gesagt, jede Reaktion hat ihre Berechtigung, denn jede dieser Reaktionen ist theologisch begründbar. Doch um diese Fragen soll es heute nur am Rande gehen, denn das eigentliche Thema ist ja Nächstenliebe und wie sie praktisch wird. Lesen wir zuerst mal den Text. Matthäus 25, die Verse 31 bis 46, und ich lese uns nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt? Achso, Entschuldigung. Und haben dir nicht gedient. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Es gibt vieles, was wir aus diesem Text lernen können. Ich habe meine Gedanken dazu auf drei Punkte beschränkt, nämlich erstens, worum geht es hier? Zweitens, was ist Jesus wirklich wichtig? Und drittens, wie können wir das leben? Erster Punkt, worum geht es hier? Wir fangen mal mit der Frage an, wer sind die Menschen, die hier gerichtet werden? Die Geschichte wird ja erzählt in Jerusalem 2 Tage vor dem Passafest. Die Stadt füllt sich mit Menschen. Juden aus allen möglichen Ländern kommen in die Stadt. Denn wer damals konnte, der machte sich auf und feierte Pessach in Jerusalem. Ein religiöses Mega-Event. Vielleicht vergleichbar mit dem Kirchentag oder, wenn es noch größer sein soll, die Hadsch in Mekka. Von einer solchen großen Menschenmenge ist hier die Rede. Und den Zuhörern ist völlig klar, Jesus redet über uns Juden, heute, hier und jetzt. Für uns ist es nicht klar, weil wir die Christen der ganzen Welt im Blick haben. Es könnten folglich nur Christen sein, die dort stehen. Und es gibt natürlich noch eine dritte Sicht, die sagt, es ist vergleichbar mit dem jüngsten Gericht in der Offenbarung und deswegen stehen hier alle Menschen, egal ob Christen oder nicht. Jede dieser Definitionen des Teilnehmerkreises führt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Sind es nur Juden, könnten wir uns als Christen entspannt zurücklehnen und in einer allerdings latent antijüdischen Haltung sagen, die Juden haben ja gar keinen Ort der Vergebung. Da gibt es doch nur die Werkgerechtigkeit, was ein typisch christliches Vorurteil ist und nicht stimmt. Ja? Denn für Vergebung und Versöhnung mit Gott, dazu ist Pessach und noch viel in einem viel größeren Maße Yom Kippur da. Vergebung und Versöhnung ist ein essentieller Teil der jüdischen Religion und nicht die Werkgerechtigkeit, wie wir denken, wie wir oft annehmen. Wenn wir das andere Extrem nehmen, wenn es alle Menschen sind, egal was sie jemals geglaubt haben, dann bedeutet es, im letzten Gericht kommt es gar nicht auf den richtigen Glauben an, sondern es gibt Gerechtigkeit aus Werken. Und Luther liegt falsch. Es spielt keine Rolle, an Gott zu glauben und in den Himmel zu kommen. Meine guten Taten reichen allein. Ihr seht, beide Definitionen führen zu völlig unterschiedlichen Antworten. Vielleicht kann ich mich deshalb mit keiner von beiden wirklich anfreunden. Aus meiner Sicht sind hier nämlich die Menschen gemeint, die Jesus als ihren Herrn anerkennen. Denn egal welcher Art ihr Christentum ist, aber alle sagen, Herr, wann haben wir dich? Sie kennen Jesus und nennen ihn Herr. Aber wenn das so ist, dann stellt sich für uns natürlich die Frage, was ist hier mit der Gnade? Wo ist sie? Denn sie ist es doch, die das Christentum im Kern ausmacht. Und das macht das Ganze existenziell, diese Geschichte. Gehen wir also der zweiten Frage nach, wozu eigentlich Gericht? Aus unserer weltlichen Sicht hat ein Gericht ja genau zwei Aufgaben. Nämlich erstens die Bestrafung der Täter. Und zweitens die Erziehung unserer Gemeinschaft, damit es nicht zu neuen Opfern kommt. Und diese Haltung prägt unsere Sicht auch auf Gottes Gericht. Will sagen, wir empfinden es als gerecht, wenn ein Täter für seine Taten büßen muss. Das ist so in uns angelegt. Und wir nehmen uns dieses Recht, denn wir glauben, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können und auch zu dürfen. Selbst dann, wenn wir es nicht persönlich tun, nicht persönlich richten, sondern es an besondere Menschen, die wir ja Richter nennen, delegieren. Zudem, und das ist ja der zweite Grund dafür, hilft jede öffentliche Verurteilung dazu, Nachahmer abzuhalten. Denn wir wissen, die Einhaltung von Gesetzen funktioniert dann besonders gut, wenn ihre Übertretungen konsequent bestraft werden. Wir hoffen also in unserer Gesellschaft, durch Abschreckung Opfer in der Zukunft zu vermeiden. Und das ist in einem demokratischen Rechtsstaat wie dem unsrigen allgemeine Auffassung. Und ich halte das auch für zweifelsfrei richtig. Nicht, dass hier Unklarheiten aufkommen. Aber das ist alles eine rein weltliche Sicht. Das ist bei Gott nicht so. Bei Gott ist vieles ganz anders. Aber wie in vielen Dingen projizieren wir unsere weltliche Sicht auf Gott. Und deswegen ist es wichtig, gerade bei solchen Themen Gottes Sicht einzunehmen. Aus Sicht Gottes geht es beim Gericht weder um die Bestrafung der Täter, noch um die Belohnung der Guten. Bei Gottes Gericht in der Offenbarung geht es um die Wiederherstellung der Opfer. Es geht darum, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sie von ihren Verletzungen zu befreien und wieder heil zu machen. Und das ist der Sinn des Gerichts bei Gott. Das Heilwerden von allem, die an Bösen gelitten haben. Und das, liebe Geschwister, ist auch der Tenor unserer Geschichte. Denn es geht hier um die Opfer. Es wird alles offenbar werden, was wir im Leben getan haben. Und hier wird uns deutlich gemacht, was Gott wirklich wichtig ist. Hier bekommen wir einen Prüfstein an unser Christsein in die Hand gedrückt. Und der Prüfstein ist unser Verhältnis zu denen, die Hilfe gebraucht hätten. Ach so. Sorry. Der Prüfstein ist unser Verhältnis zu denen, die Hilfe gebraucht hätten. Und damit sind wir beim zweiten Punkt angekommen. Was ist Jesus wirklich wichtig? Oder fragen wir anders, warum ist der Prüfstein unseres Christseins unser Verhältnis zu denen, die Hilfe von uns gebraucht hätten? Der Prüfstein unseres Christseins. Die Antwort ist, weil Jesus sich mit diesen gemein macht. Will sagen, bei den Ärmsten, bei den Bedürftigsten, bei den Verzweifelten, den Leidenden, bei denen ist Jesus. Mehr noch, Jesus sagt, ich bin diese. Und das macht es so herausfordernd. Es geht hier nicht um ein diakonisches Handeln aufgrund eines abstrakten Gebotes oder so, sondern es geht darum, Gott selbst im Nächsten zu begegnen. Damit wird das Handeln am anderen zum Dienst an Gott selbst oder auch salopp formuliert, Gottesdienst praktisch. Nächstenliebe ist Gottesdienst. Und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir uns alle schämen müssen. Denn jeder von uns ist schon an einem vorbeigegangen, der Hilfe benötigt hätte. Und wir haben nicht geholfen. Sicher, und damit kommen wir nochmal auf die Textlesung vom barmherzigen Samariter zurück. Wir haben alle gute Entschuldigungen dafür. Genauso wie der Priester und der Levit, die vorbeigehen und nicht helfen. Sie haben bestimmt Erklärungen dafür, denn sie waren angesehene Leute und sie waren mit Sicherheit gute Juden. Ich las eine 18-seitige Bibelarbeit von Heinrich Bedford Strom, dem langjährigen lutherischen Bischof von Bayern und ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD. Sein Schwerpunkt ist, wie man so ganz nüchtern sagt, die Sozialethik. Und aus dem Text, den ich wirklich sehr empfehlen kann, spricht seine tiefe Leidenschaft für dieses Thema. Eine Leidenschaft, die er ganz offensichtlich mit Jesus teilt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum tun wir nichts, um den Hunger in der Welt zu stillen? Warum treten wir nicht ein für die Fremden, die zu uns kommen? Warum gehen wir nicht ins Krankenhaus oder ins Gefängnis und besuchen Menschen? Ausreden haben wir viele. Und Bedford Strom zählt in seiner Bibelarbeit allein 6 sehr typische Ausreden auf, warum wir nichts tun. In der Kürze der Zeit würde ich die jetzt nicht alle aufführen, aber ich kann euch die Ausarbeitung gerne geben, per Mail schicken, wenn mich einer fragt, gerne. Und es ist ja noch schlimmer, es ist nicht nur so, dass wir Ausreden haben. Wir tun nicht nur wenig, sondern im Gegenteil zeigt die aktuelle Debatte um Bürgergeld und Migration, dass wir es den Ärmsten bisweilen auch noch schlimmer machen wollen. Ja, sei es aus der Angst, ausgenutzt zu werden oder selbst zu verarmen oder was auch immer. Die uns anvertrauten Menschen stoßen wir einfach weg. Und diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, die sagt etwas völlig anderes. Die sagt etwas viel Dramatisches. Die sagt, der Mann, geflohen aus dem tiefsten Afrika, der tot am Strand des Mittelmeers liegt, das war Jesus. Und nicht nur der, sondern auch das Kind in der Kobaltmine, das für mein Handy geschuftet hat. Oder die Mutter in Bangladesch, die mein Hemd, meine Bluse, meine Hose genäht hat. Alle diese modernen Sklaven, sie haben Hunger und sie haben Durst und haben auch nicht genug anzuziehen. Und überall dort ist Jesus selbst, der leidet. Wenn Jesus auf unsere Welt schaut, dann ist er zutiefst traurig. Was der Mensch mit dem Menschen macht. Und da reden wir reden noch nicht einmal von Krieg und Terror. Das kommt noch obendrauf. Wir schaffen es auch so mit unserem Lebensstil, tagtäglich für andere die Hölle auf Erden zu schaffen. Mich wundert es überhaupt nicht, wenn Jesus hier mit der ewigen Verdammnis droht. Im Gegenteil, ich empfinde zutiefst Scham dafür, dass ich mich nicht genug einsetze. Wenn ich meine Ausreden höre, wie zum Beispiel, ach, man kann doch nicht allen helfen, oder wie soll ich als Einzelner unser System ändern? Oder der Klassiker, die nutzen meine Hilfsbereitschaft doch einfach nur aus. Ja? Ich verstehe diesen Text so, dass Gott die Menschen so sehr liebt, dass der Zorn aus ihm hervorbricht, wenn wir einander lieblos behandeln und achtlos vorübergehen. In unserem Text steht etwas von ewiger Verdammnis. Das macht deutlich, wie wichtig das Jesus ist. Lieblosigkeit an anderen Menschen ist Sünde und trennt uns von Gott. Wenn wir nicht verstehen, was Sünde ist, dann finden wir es hier. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nach Jesu eigenen Worten das höchste Gebot. Und es ist gleichwertig mit Liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzem Verstand. Und Jesus liefert uns hier eine Erklärung dafür, weil Nächstenliebe hier als Gottesliebe definiert ist. Jesus geht über unser christliches Menschenbild hinaus, nachdem der Mensch ein Abbild Gottes ist, und sagt, du findest mich selbst. Du findest Gott in den bedürftigen Menschen. Und damit wird, ich sagte es bereits, Nächstenliebe zum ultimativen Gottesdienst und die Nächstenliebe zur Gottesliebe. Bevor wir zum dritten und letzten Schritt kommen, wie das denn praktisch wird und wie wir damit umgehen, erlaubt mir noch einen kleinen Einschub. Erlaubt mir zwei kurze Wörter zur ewigen Verdammnis und zur Gnade. Das eine ist ein Text aus Hiob, über den ich unlängst stolperte. In Hiob 14, Vers 13 wird gesagt, ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir eine Frist setzen und dann an mich denken wolltest. In der ganzen Bibel wird, so las ich es, ich kann es leider nicht nachvollziehen, ich kann kein Hebräisch und auch kein Griechisch, wird nie davon gesprochen, dass Gott zornig ist, sondern es wird immer explizit von Gottes Zorn gesprochen. Also Zorn als Hauptwort. Als wäre das eine Sache und nicht eine Eigenschaft Gottes. Und Gottes Zorn, das wissen wir, ist nicht ewig. In Psalm 30, Vers 6 steht, ihr könnt es lesen, denn sein Zorn währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Oder in Jesaja 54, Vers 8, im Augenblick des Zorns verbarg ich mein Angesicht ein wenig von dir, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Wie schon gesagt, müssen wir und unser Tun am jüngsten Tag offenbar werden. Um der Opfer willen. Das heißt, es wird deutlich werden, was wir getan haben und was wir nicht getan haben. Und wir werden alle schuldig sein. Da gibt es keine Ausnahme. Die Bergpredigt ist da eindeutig. Und es könnte sein, dass wir dabei alle etwas wie die Hölle erleben. Aber am Ende, und das ist das zweite Wort, steht dennoch die Gnade. Am Ende steht die Liebe Jesu Christi, die nicht nur den Armen gilt, sondern auch mir. Sind wir also, wie in dieser Geschichte, zu den Böcken gezählt, so sind wir dennoch wie der Schächer am Kreuz, der noch im Sterben Vergebung erbittet und empfängt. Und das, ihr Lieben, das macht mir Mut. Das macht mir Mut, dem anderen zu lieben, auch wenn ich um die Vergeblichkeit meines Handelns weiß. Ich kann mich selbst durch mein Tun nicht erretten. Das kann nur er, unser Herr Jesus Christus. Denn er ist nicht wie wir. Er ist gnädig. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wie können wir das leben? Ich sage es noch einmal, der Dienst am anderen ist Gottesdienst. Und es ist schwer, dies zu leben. Das ist ein Weg, der aus meiner Sicht mindestens mal drei Schritte hat. Zuallererst kommt das, was wir auf Neudeutsch Mindset nennen, nämlich die Einstellung und meine Sicht auf die Dinge. Es geht nun darum, die Sichtweise Gottes anzunehmen, sich von seiner Liebe zu allen Menschen füllen und leiten zu lassen. Das kann ich nicht selbst machen. Das kann ich auch nicht befehlen oder irgendwie aus Gehorsam herausleben. Das wäre nur Humanismus. Gottes Liebe geht viel tiefer und weiter. Und da, entschuldigt, darum kann ich nur bitten, immer wieder, Herr, füll mich neu mit deiner Liebe, wie es in einem meiner Lieblingslieder heißt. Füll mich neu mit deiner Liebe. Das ist der Anfang unseres Weges. Und viel mehr noch. Viel mehr noch. Die Liebe ist uns Wegweiser. Sie ist Kraft und Auftrag auf dem ganzen Weg durch unser Leben. Sie ist wie die Feuersäule in der Nacht, die das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Sie ist wie das frische Wasser, das mich neu mit Leben füllt jeden Tag. Und sie ist der reißende Strom, der mich von mir selbst wegzieht und zum anderen hinbringt. Liebe, liebe Geschwister, ist die wahre Kraft im Universum. Der zweite Schritt ist dann eher praktisch, nämlich was kann ich tun, ganz konkret. Die gute Nachricht ist, ich muss ja nicht selber helfen oder es ganz alleine tun oder auch ohne Anleitung. Das muss ich gar nicht. Es gibt so viele Menschen, die sich schon einsetzen und jeden Tag dem Geringsten unter uns dienen. Für die können wir auf jeden Fall beten. Danke. Es gibt so viele Menschen, die sich schon einsetzen und jeden Tag dem Geringsten unter uns dienen. Für die können wir auf jeden Fall schon mal beten. Das ist schon mal ganz einfach. Und dann sind ja viele von diesen organisiert. Ja, und diesen Organisationen, die können wir spenden und an ihren Aktionen teilnehmen. Ich denke da an Weihnachten im Schuhkarton. Ja? Abgabestelle bei? Ja. Ja, läuft. Ihr wisst Bescheid. Ich denke aber auch an World Vision oder an Brot für die Welt oder an Miserior oder uns ganz nah an Carpe Diem. Helfen wir den Helfern und erweisen wir uns als großzügig. Und dort kann ich mich auch einbringen, denn die wissen ja, wie man das macht und die brauchen alle Hilfe. Zum Beispiel da bin ich nochmal drüber gestolpert, weil es um Krankenhaus und so ging, auch um kranke Menschen ging, bei der Evangelischen Kranken- und Altenhilfe e.V. Wenn euch das nicht sagt, mir sagt das erst auch nichts, ich kenne die nur unter die grünen Damen und Herren. Nicht? Evangelische Kranken- und Altenhilfe e.V., die gibt es auch in Wolfsburg und die gehen ins Klinikum und sie gehen ins Hasselbachtal, ins Altenheim. Wir haben das ja früher auch gemacht als Gemeinde. Ja, einfach Menschen im Klinikum besucht. Aber wir leben heute in einer Welt, in der das alles nicht mehr so einfach ist und das alles organisiert sein muss und zertifiziert und ne, jeder muss so geprüft sein. Von daher engagiert euch bei den grünen Damen und Herren, wenn ihr das möchtet. Oder in unserem Gebetskreis. Adelheid hat davon erzählt, wir, die Geschwister, beten für kranke Mitglieder, für jeden, der Gebet braucht, oder in unserem Segnungsteam. Das ist auch nichts anderes. Ja, Menschen den Segen Gottes zusprechen, damit es ihnen gut geht, damit wir ihnen helfen, damit wir dienen dem anderen. Und über Verstärkung würden, durch liebende Menschen würden sie sich alle sehr freuen. Und dann gibt es ja noch diese vielen kleinen Altersentscheidungen, die Konsequenzen unseres Handels in der Welt ausmachen. Ja, ich glaube, ich kann mit diesen Entscheidungen, mit meinen persönlichen Entscheidungen einen Unterschied machen. Wir könnten zum Beispiel in Kontakt treten mit unserem Bundestagsabgeordneten. Der schreibt auf seiner Page, dass er Christ ist. Wir könnten ihn wissen lassen, was die Liebe zum geringsten Bruder und zur geringsten Schwester von uns und von unserem Land fordert. Zudem können wir natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen und auf unseren Konsum achten. Ja, mein Handy kann ja auch, ohne Werbung machen zu wollen, kann auch ein Fairphone sein. Das ist eine Firma, die achtet darauf, woher das Material kommt. Ja, und ob es dort sozial gerecht zugeht. Bei denen es nicht nur um Gewinnmaximierung geht, sondern um soziale Gerechtigkeit. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Fairtrade-Ansatz, den wir früher im Eine-Welt-Laden gesehen haben. Dieses Siegel gibt es immer noch. Fairtrade ist ein Siegel, das für fairen Handel in der Welt steht. Unterstützen wir das, auch wenn der Kaffee etwas teurer ist. Und das geht heute sogar bei Kleidung. Ja, eine Jeans muss nicht zur Verätzung von Kinderhänden beitragen. Und sie muss auch nicht den Boden vergiften oder die Wasservorräte von Generationen vernichten. Nein, muss sie nicht. Ich weiß, das ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss recherchieren und nach Alternativen suchen. Und manchmal kommst du aus dem Dilemma gar nicht raus. Ja, da stehst du vor dem Gemüsestand und fragst dich, welche der angebotenen Tomaten ist jetzt das geringere Übel? Ja, die Bio-Tomaten aus Ägypten, die mit tiefem Wasser gewässert werden, das eigentlich Generationen zum Leben dienen sollte, oder die Tomaten aus Spanien, die dafür Verwüstung und Zerstörung von Lebensraum dienen. Was sollst du machen? Ja? Und das ist ein Dilemma. Ja? Wissen ist für die richtige ethische Wahl nicht immer hilfreich, das weiß ich. Aber das ist so, wenn man anfängt, die Auswirkungen des eigenen Handelns von Gott hinterfragen zu lassen. Ich habe mich übrigens für die Tomaten aus dem holländischen Treibhaus entschieden, weil das ist der minimale Impact. Niemand hat gesagt, dass ein Leben nach Gottes Maßstäben leicht ist. Aber es geht eben nicht um uns. Es geht nicht um uns. Es geht um die Menschen, die Jesus die Geringsten nennt. So, und dann gibt es diesen dritten und letzten Schritt, die Selbstüberwindung. Denn dann kommt dieser Augenblick, den ich insgeheim so fürchte. Der Augenblick, da mir so ein Mensch direkt vor Augen ist und ich soll ihm dienen. Erinnern wir uns nochmal an den barmherzigen Samariter. Der Niedergeschlagene war nicht nur, er war halb tot, er war krank, er war nackt, er war geschlagen, er hatte sicherlich geblutet überall, gestöhnt, gesabbert. Das will ich nicht. Aber da kommt der Augenblick, da mir so ein Mensch direkt vor Augen ist und ich soll ihm dienen. Mit meinen Händen. Vielleicht hilft es dann dir und mir hoffentlich auch, durch diesen Körper hindurchzuschauen und unseren Herrn selbst dort zu sehen. Denn eine Erkenntnis kommt mir durch diesen Text. Näher als in dem Bedürftigen kann ich Jesus in dieser Welt gar nicht kommen. Wenn ich also Jesus begegnen will, dann muss ich mich diesen, meinen geringsten Schwestern und Brüdern zuwenden. Denn Nächstenliebe ist Gottes Liebe. Amen. Und der Friede, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.